und ich werde in den nächsten Minuten über die endovaskuläre Therapie des Aortenaneurysmas sprechen. Ich werde ein bisschen über den konventionellen Stentkraft berichten, über die gefensterten und verzweigten Prothesen und über spezielle Sonderlösungen. Ich werde meinen Vortrag sehr wenig auf Zahlen eingehen, weil ganz ehrlich, es gibt zwar nicht wenig Daten zu dem Thema EVA versus offene OP, aber die Daten sind insgesamt relativ schlecht. Das Problem ist einfach, dass die Entwicklung so rasend schnell ist, die Prothesenentwicklung so schnell, dass die Wissenschaft einfach nicht wirklich nachkommt. Und man muss einfach sagen, EVA ist klinische Realität. Es gibt, wenn man ehrlich ist, relativ wenig Evidenz und die Studien sind einfach zu langsam. Tatsache ist, die Patienten werden immer älter, sie haben auch jetzt schon in den Beispielen zuvor gesehen, immer wieder gibt es Patienten, die sind weit über 80 Jahre, die wir behandeln und diese Patienten spazieren relativ flott wieder gesund aus dem Spital hinaus. Der Patientenwunsch spielt eine immer größere Rolle. Ganz wichtig ist, und das ist wirklich entscheidend, Patienten sollten über beide Methoden aufgeklärt werden und man soll ihnen schon auch sagen, dass mit einem Stentkraft das Problem unter Umständen nicht erledigt ist, sondern dass sie immer wieder kommen müssen zu Kontrollen und dass auch Spätkomplikationen auftreten können. Doch immer wieder haben wir Patienten, die auch nach Jahren dann noch einer Konversion zugeführt werden müssen. Ich glaube, man sollte beide Methoden definitiv als gegenseitige Ergänzung sehen und wenn man das gemeinsam betreibt, ist das sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Das können wir uns sparen, dieses Tier, das haben wir schon vielfach gehört. Ganz, ganz entscheidend für Interventionen, für banale Bifurkationsprothesen, interventionelle, aber auch für die High-Tech, High-End-Prothesen, ist eine gute Interventionsplanung. Nur wenn man eine gute Bildgebung hat, ist es möglich, die Intervention entscheidend gut zu planen und entsprechend durchzuführen. Wir brauchen mindestens 16-Zeiler-Daten, möglichst dünne Schichten und diese dünnen Schichten können wir auf unseren Workstations verwenden, um entsprechend die Aneurysmen auszumessen und die richtigen Stentkrafts auszusuchen und zu bestellen. Genug Kontrastmittel, zumindest 100 bis 120 Milliliter und eine arterielle Serie ist prima mal ausreichend. In den Follow-up-Untersuchungen sollte man auch eine Spezere machen, um Endoleaks detektieren zu können. Und ganz wichtig ist, dass wir die Daten nicht in Papier ausdrucken oder in Folien ausdrucken bekommen, sondern am besten in digitaler Form. Da fangen wir am meisten damit an. Was haben wir für Voraussetzungen, um eine Aortenprothese zu implantieren? Es handelt sich hier um die infrarenalen Aortenaneurysmen. Wir brauchen eine Halslänge von zumindest 1,5 cm. Die Indikationen werden immer härter. Man geht jetzt schon runter und auch mit Hälsen um 1 cm oder etwas darunter. Es ist mittlerweile oft möglich, einen Stentkraft zu platzieren. Wir sollten möglichst wenig Kinking im Halsbereich haben. Auch da ändern sich die Indikationen eigentlich laufend. Und das ist nicht ganz unwichtig, der Durchmesser von der Aorta oberhalb der Bifurkation sollte über 17 mm betragen. Wir landen entweder in der Arteriolecta communis oder distal von der Arteriolecta interna in der Arteriolecta externa. Wenn das der Fall ist, müssen wir die Arteriolecta interna entweder embolisieren oder wir müssen eine Iliac Side Branch implantieren. Dazu komme ich zum Schluss des Vortrags. Die Zugangsgefäße sind ein großes Thema, das ist ganz klar. Auch da kommt uns die Industrie sehr entgegen. Die Durchmesser der Zugangsschleusen werden immer kleiner. Wir sind jetzt ungefähr bei 18 French bei den, sage ich einmal, innovativeren Firmen. Und dieser Tage kommt ein neuer Stentkraft auf den Markt, der hat eine 14 French Schleuse, das sind 4,3 mm. Und gerade auch wenn wir an weibliche Patientinnen denken, die haben einfach kleinere Gefäße. Und da kommen wir auch mit den 18 und 20 oder 24 French Schleusen oft an die Grenzen der Methode. Deswegen ist das sehr, sehr zu begrüßen, dass wir hier weiterkommen. Ein perkutaner Zugang ist prinzipiell möglich, wir machen es bei uns im Haus eigentlich ganz selten bis gar nicht. Wichtig ist auch noch die Frage, wie schauen die Beckengefäße aus bezüglich Verkalkungen, sind die vorhanden, ja und nein, und wie stark sind die Beckengefäße gekinkt. Anbieter von Prothesen gibt es sehr, sehr viele, die großen darf ich nennen, Medtronic, Gore, Bolton, Cordis, Cook, Vascotec, also es gibt eine große Tradition an Firmen, die hier am Markt sind. Wir im AGA haben das große Glück, dass wir eigentlich mit allen diesen Firmen zusammenarbeiten können und wirklich für jeden Patienten individuell die optimale Prothese aussuchen können. Ganz kurz noch, was misst man für die Evaluation? Ganz wichtig ist der proximale Halsdurchmesser. Ganz, ganz wichtig ist, wie lang ist der Abstand vom Aneurysma Hals bis zur Aortenbifurkation, die Durchmesser von den Iliakalgefäßen für die Landung und die Halskonfiguration. Und man kann sich auch bei diesen Planungs-CTs vorher schon anschauen, wie werde ich meinen C-Bogen einstellen, von welcher Seite implantiere ich den Korpus und so weiter. Das sind alles Dinge, wenn man die in seinem Kopf hat, wenn man in die Angio hineingeht, ist die Intervention einfach nachher viel, viel einfacher und schneller zu erledigen. Ganz simpel, wie funktioniert ein normaler infranaler Aortenstentkraft? Es wird die Leiste freigelegt, der Diaphragmalis communis punktiert, eine Schleuse hineingegeben. Es wird nach einer Angiografie der Stentkraft von der einen Seite implantiert. Das ist der Hauptkörper im Prinzip. Der endet dann hier in der Dialecta communis und dann kommt man von der anderen Seite, verlängert das Ganze auf die linke Seite und im Prinzip ist die Sache erledigt. Zum Schluss wird das noch antilatiert und wenn man schnell ist und wenn es ein einfacher straightforward Case ist, ist es ungefähr in 15 bis 30 Minuten erledigt, wenn es ganz, ganz, ganz flott geht. In komplexen Eingriffen können es auch viele Stunden sein, aber wenn es ganz flott geht, ist das eigentlich wirklich eine relativ schnelle Sache. Hier ein Beispiel, ein infranales Aortenaneurysma, hier die CT-Bilder, entsprechende MR-Bilder und die Angiografie-Bilder. Man sieht sehr schön die Abgänge der Nierenarterien auf beiden Seiten, einen kurzen, aber guten Hals. Und hier wird die Prothese implantiert, so schaut das Ganze in einer CT-Untersuchung danach aus. Landung beidseits in der Dialecta communis und die Nierenarterien sind schön perfundiert. Diese Stentstreben, die hier über die Nierenarterien drüber stehen, das sind die sogenannten Bear Springs. Das sind Stentstreben, die haben keinen Stoff rundherum und dienen nur zur Verankerung von dem Stentkraft. Es gibt auch von einer Firma einen Stentkraft, der hat diese Bear Springs nicht. Da endet man dann unterhalb der Nierenarterie. Wirkliche Vorteile diesbezüglich hat man aber bis jetzt eigentlich nicht gefunden. Auch da ein Aneurysma, das ist zwar nicht sehr groß, das hat maximal 5 cm, wenn überhaupt, aber schaut wirklich sehr, sehr giftig aus, ist sehr exzentrisch. Auch da, Korpus kommt von der rechten Seite, die rechte Seite wird fertig gemacht, der Stentkraft wird antilatiert und dann wird auf der rechten Seite noch verlängert. Das Ganze von der linken Seite, Sondierung des linken Schenkels, Implantation der Verlängerung und so schaut das Ganze in der Kontrollangiografie zum Abschluss der Intervention aus. Wir sehen den Stentkraft, das Aneurysma ist exkludiert, die Nierenarterien sind perfundiert, Dialecta intern und communis ist beidseits ebenfalls regelrecht perfundiert. So ist die Kontrolle nach EVA, das machen wir üblicherweise 3 Tage nach der Implantation vom Stentkraft. Wir sehen hier das Aortenaneurysma, keine Kontrastmittelansammlung mit dem Aneurysma-Sack und der Stentkraft ist regelrecht perfundiert und auch die Gefäße oberhalb und unterhalb davon. Da ist ein Patient mit einer Aortenruptur, einer akuten, da muss es sehr, sehr schnell gehen. Da haben auch wir das Glück, dass das organisatorisch bei uns ganz exzellent funktioniert. Das spielt die Notfallmedizin, die Anästhesie, die Gefäßchirurgie, das spielt in einem Rad zusammen und die Patienten kommen wirklich vom Hubschrauber, vom Rettungswagen direkt zu uns auf den Tisch und das geht üblicherweise ganz, ganz rasch. Christoph Domenik wird nachher noch über die operative Therapie von diesem Patienten sprechen. So schaut das Ganze einen Monat nach EVA aus. Das Aneurysma ist exkludiert, man sieht hier noch das Hämatom rund um den Stentkraft. Wir haben die Voraussetzungen für die Implantation eines konventionellen Stentkrafts gesehen und man kann sich vorstellen, wenn man so an CD-Untersuchungen von Aortenaneurysmen denkt, dass das nicht immer so simpel ist und dass wir nicht immer einen guten Hals haben und auch das mit dem Kinking nicht immer so einfach ist. Es ist leider so und mir kommt irgendwie so gefühlsmäßig vor, dass das eher mehr als weniger wird, dass bei einem Teil der Patienten eine konventionelle EVA unmöglich ist. Wir haben keinen proximalen Hals oder wir haben keinen distalen Hals. Wir haben ein Aneurysma, das geht über die Nierenarterien, den Troncus celiacus, die Mesenteriger-Supra hinaus. Oder wir haben überhaupt wirklich komplexe Aneurysmen, die thoracoabdominell von zum Teil wirklich ganz oben bis ganz unten in die Beckenarterien gehen. Das sind dann wirklich ganz, ganz komplexe Fälle. Es gibt jetzt hier 2 Möglichkeiten vorzugehen, eigentlich 3 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, wir implantieren einen fenestrierten Stentkraft, das ist ein Stentkraft, der hat Löcher. Diese Löcher werden in einen konventionellen Stentkraft hineingeschnitten, abgenäht und wir implantieren, das werde ich dann auf Bildern noch zeigen, diese Prothese, sondieren diese Löcher, zum Beispiel Nierenarterie, Troncus celiacus, Mesenteriger superior, geben dort wieder gecoverte Stents hinein und dichten das Ganze mit einem Ballon, den wir dort aufblasen, ab. Die zweite Möglichkeit, die verzweigten Stentgrafts, die sogenannten Branched Stentgrafts. Da hat man eine Aortenprothese. Das kommt vor allem dann zur Anwendung, wenn das Aneurysma rundherum sehr groß ist, wenn man viel Platz hat. Und das sind keine Löcher, sondern sind so kleine Beinchen, die aus dem Stentgraft herauskommen. Und diese Beinchen werden sondiert, in die Gefäße hinein verlängert, also zum Beispiel Troncus celiacus, Mesenteriger superior und so weiter, auch dann wieder mit einem Stentkraft dort andilatiert, ein Ballon aufgeblasen, das Ganze wird verbunden und so ist das Aneurysma exkludiert. Diese Prothesen sind, also Aortenprothesen prinzipiell sind alles Handarbeit. Ich war gerade in den letzten Wochen in 2 verschiedenen Werken von den Firmen, da sitzen unglaublich fleißige, es sind immer Frauen, muss man ehrlich sagen, Und die nähen diese Prothesen jeder von mit per Hand und das ist eine wirklich stundenlange, unglaublich mühselige Arbeit. Und man kann sich vorstellen, dass vor allem diese Custom-Made-Prothesen wirklich hochkomplexe Dinge sind, die hier von Hand produziert werden. Dementsprechend teuer ist das Ganze, dementsprechend hat man auch eine Planungs- und Lieferzeit. Bei einer Firma dauert es ungefähr 8 bis 10 Wochen, bis diese Prothese im Haus ist und das ist zum Teil wirklich schon sehr lang. Eine andere Firma verspricht es jetzt in 18 Tagen, dass sie das bringen, aber das sind insgesamt sehr, sehr komplexe Eingriffe und insgesamt schon auch wirklich richtig teuer. Also da kommt man Materialkosten schnell einmal so irgendwo in Richtung 15, 20, 30.000 Euro und das sind dann schon wirklich sehr, sehr hohe Kosten. Man muss sich wirklich überlegen, ob das für den einzelnen Patienten wirklich Sinn macht. Die dritte Möglichkeit ist die Jimny Periscope-Technik, da habe ich ganz zum Schluss noch ein Dias dazu. Das ist zum Beispiel ein 78-jähriger Mann, 6,2 cm großes Aortenaneurysma. Wir sehen, der hat diese 1,5 cm im Halsbereich definitiv nicht. Rechte Nierenarterie, linke Nierenarterie, das Aneurysma geht sofort los. Einen konventionellen Stentkraft können wir hier sicherlich nicht implantieren. Was machen wir? Wir implantieren einen zweifach fenestrierten Stentkraft, das heißt, der hat zwei Löcher, ein Loch für die rechte Nierenarterie, ein Loch für die linke Nierenarterie. Der Vorteil ist, man kann das von unten sondieren. Man sondiert es, gibt ballonexpandierbare Stentkrafts hinein, dilatiert sie mit einem Ballon auf und so schaut das Ganze dann in der Kontroll-CT aus und so in der Kontrollangiografie. Das schaut da jetzt so banal aus, aber das ist schon ein wirklich schwieriger, herausfordernder Eingriff, weil es gar nicht so leicht ist, von diesem Loch in die Nierenarterie zu finden. Also das sind Eingriffe, die dann auch schon einmal 5, 6, 7, 8 Stunden dauern und wirklich auch an die Grenzen von der körperlichen Belastbarkeit der handelnden Personen kommt. Das ist gut gegangen, kein Endolik, nach 6 Tagen ist der Patient nach Hause gegangen. Zweiter Patient, 84 Jahre, 7 cm groß, hohes OP-Risiko, schwierige Planung, es war wirklich eine langwierige Planung, bis wir uns dann entschieden haben, den doch zu behandeln mit einer verzweigten Prothese, ein morphologisch sehr unangenehmes Aneurysma mit einem Aneurysma um die Nierenarterien herum, dann ist er eng geworden, gekinkt und distal dann noch ein großes infranales Aortenaneurysma. Auch da in der sagittalen Ansicht ein deutliches Kinking. Also das war wirklich schwierig. Zwei Firmen haben uns abgelehnt und bis wir dann die richtige Firma und den richtigen Stentkraft gefunden haben, sind viele Monate vergangen. So schauen dann diese Planungszeichnungen aus. Das wird von diesen Ingenieuren dort gezeichnet und dann entsprechend händisch hergestellt. Und in dem Fall ist die Implantation ganz exzellent gegangen. Es war auch ein relativ flotter Eingriff. Die Ärmchen haben sich alle gut sondieren lassen. Die Stentkraftverlängerungen werden implantiert. Hier zum Beispiel die Nierenarterie, die linke Nierenarterie, die rechte Nierenarterie. Dann wird nach distal mit einem ganz konventionellen Bifurkationsstentkraft verlängert. Und so ist dann das Endergebnis. Das ist am Tag nach der Implantation. Da ist noch ein kleines Typ 2 Endolik. Aber es sind alle Beinchen perfundiert. Ganz wichtig natürlich, die Viszeralarterien sind perfundiert und die Nierenarterien sind ebenfalls regelrecht perfundiert. Ein weiterer Patient, noch 7,2 cm, 2 Myokardinfarkte, ein wirklich kranker Patient, aber trotzdem, man sieht es hier an dem riesengroßen linken Ventrikel und auch den Verkalkungen an den Papillarmuskeln hier, aber trotzdem großes, wirklich rupturgefährdetes Aneurysma, sehr stark verkalkt, beginnend unmittelbar unterhalb der Nierenarterien und beidseits in die Iliakalgefäße gehend. Wir haben zwei Probleme. Erstens einmal, wir haben keinen proximalen Hals. Zweites Problem, wir haben auch keinen distalen Hals. Deswegen, wenn wir nicht beide Iliak-interne embolisieren wollen, müssen wir auch einen Iliak-Sidebranch implantieren. Das haben wir auch gemacht. Wir haben eine gefensterte Prothese implantiert. Das kann man, der Vorteil ist, man kann das von unten sondieren. Rechte Niere, linke Niere, Truncus Celiacus, Artera Mesenteria Superior. Das wird dann andilatiert mit einem kleinen Ballon und dann mit einem großen Ballon, um die Stents innen so aufzudehnen. Und dann zum Abschluss noch einen Iliac Side Branch, das heißt, das ist ein Stentkraft für die Iliaca Communis, wo ein kleines Beinchen abgeht und dieses Beinchen geht in die Iliaca Interna, um der Iliaca Interna weiter perfundieren zu können. Das ist das Endergebnis von der Intervention, das hat ganz exzellent funktioniert, war auch ein relativ flotter Eingriff und man sieht alles sehr gut perfundiert. Hier noch das CT dazu. Wir sehen hier den Truncus Celiacus, den Stentkraft, den Branch oder die Fenestrierung mit dem Stentkraft drinnen. Hier die Arteria mesenterica superior auf der rechten Seite, die rechte Nierenarterie, die linke Nierenarterie, das Aneurysma ist erfolgreich exkludiert. Und hier sehen wir ganz unten noch den Iliac Side Branch, auch die linke Arteria iliaca interna ist entsprechend perfundiert. Auch die Leisten schaut alles ganz, ganz in Ordnung aus. Ganz zum Schluss noch eine eher exotische Technik, die in Notfällen helfen kann, die sogenannte Chimney- und Periskop-Technik. Man implantiert einen Tube oder einen konventionellen Stentkraft und parallel dazu gibt man einen Stentkraft zum Beispiel in die Nierenarterie und lässt ihn einfach nach oben stehen. Ja? Das heißt, das Blut fließt einerseits durch den Stentkraft und die Aorta nach Caudal und andererseits parallel dazu durch den Stentkraft in die Viszeralarterie. Und das Gegenteil dazu ist die Periskoptechnik, da macht man das Ganze von unten. Das heißt, man steckt einen Stentkraft zum Beispiel in die rechte Nierenarterie und lässt ihn nach unten schauen und legt parallel dazu wieder einen Stentkraft. Es gibt Zentren, die machen das sehr, sehr viel und sehr intensiv. Wir machen es nur in Ausnahmefällen, aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, um auch sehr schnell diesen Patienten helfen zu können. Ganz zum Schluss noch über die Komplikationen. Endolix ist ein großes und wichtiges Thema, keine Frage. Typ 1 Endolik ist das klassische proximale oder distale Endolik, das heißt, es geht Blut am oberen oder unteren Ende an der Prothese vorbei und perfundiert mit das Aneurysma. Wir sehen das hier sehr schön. Typ 2 Endolik kommt über irgendwelche Kollateralgefäße in den Aneurysmasack, zum Beispiel über Lumbalarterien. Typ 3 Endolik haben wir Stentkraftschenkeln, die haben sich separiert und das Blut geht einfach zwischen diesen Stentkraftschenkeln hinaus. Typ 4 ist die Graft Porosity, das ist meistens kein Problem. Das sind Löcher in der Membran, die verschließen sich aber nach wenigen Stunden. Und Typ 5 ist die sogenannte Endotension, das ist das, womit wir eigentlich am unangenehmsten umgehen können, weil wir nicht wirklich wissen, was wir bei diesen Patienten tun sollen. Das sind Patienten, die haben eigentlich kein Endolik und der Aneurysmasack wächst trotzdem. Wie therapieren wir? Typ 1, eine Therapie ist immer indiziert, das heißt, wir müssen nach proximal und oder distal verlängern, andilantieren, Stentkraft drüber setzen oder einen ungecoverten Stent drüber setzen. Typ 2 mit Wachstum, das heißt, dieses Endolik über die Lumbalarterien zum Beispiel. Wir können verschiedene Substanzen in den Aneurysmasack injizieren, Thrombin, Kollagen zum Beispiel. Oder wir können über einen Mikrokatheter über der Iliaca interna oder auch Arteria mesenterica interna superior retrograde in diese versorgenden Arterien hineingehen und sie embolisieren. Bei Typ 3 Endolix, das ist relativ einfach, wenn diese Stentkraftschenkel auseinanderrutschen, da kann man noch einmal hineingehen und einen Stentkraftschenkel drüber setzen oder das dann entsprechend antilatieren. Typ 4 braucht man nicht therapieren und Typ 5 ist es nicht so wirklich klar, unter Umständen einen aortomonolekalen Umbau oder einfach einen neuen Stentkraft hineinsetzen, aber so ganz genau weiß man noch nicht wirklich, wie man damit umgehen soll. Was man auch sagen muss, es ist in der Literatur keine einzige Ruptur beschrieben bei Patienten mit Typ 5 Endolix. Meine Take-Home-Message ganz am Ende. Die EVA-Behandlung ist mittlerweile eine wirklich etablierte Methode. Wir machen das im AKH jetzt wirklich schon ganz, ganz, ganz viele Jahre. Und auch weltweit ist das sicherlich eine der interventionellen radiologischen oder chirurgischen Methoden, die in den letzten Jahren wirklich massiv zugenommen hat. Wichtig auf jeden Fall ist der interdisziplinäre Zugang, auch wenn das immer so ein abgedroschenes Schlagwort ist. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist für beide Seiten, sowohl für die radiologische Seite als auch für die chirurgische Seite. Ganz entscheidend ist eine genaue Planung mit einer exzellenten Bildgebung. Wir haben Standard-EVAs, wir haben verzweigte und fenestrierte EVAs und wir haben Chimney- und Periskoptechnik. Insgesamt, um das wirklich gut machen zu können, um auch Komplikationen beheben zu können, um auch langfristige Komplikationen beheben zu können, ist, glaube ich, wirklich ein hohes interventionelles Können erforderlich, wer auch immer das jetzt macht. Und ich glaube, vor allem wirklich einen Standard-Stentkraft abzusetzen, das ist banal, ja, das ist wirklich nicht schwer. Was die schweren Dinge sind Komplikationen zu beheben im Rahmen der Implantation oder wirklich auch diese langfristigen späten Komplikationen, das sind die Dinge, die wirklich komplex sind. Insgesamt ist es ein hoher Materialaufwand, man braucht, wenn man es gut machen will, eine perfekte technische Ausstattung in der Angiografie. Wir haben das Glück, dass wir drei wirklich ganz exzellente Angios haben, das ist, glaube ich, wirklich auch ganz, ganz wichtig. Und was man auch sagen muss, das ist wichtig und das muss man auch den Patienten sagen, regelmäßige Nachkontrollen sind entscheidend, auch für den langfristigen Erfolg dieser Methode. Dankeschön.
Danke auch.